Die Themen der heutigen Sendung, da wären zum einen All-Star-Game, die Kontroverse und All-Star-Game-Picks. Dazu Blake Griffin, seine Zeit in Detroit, in der Motor City, geht zu Ende. Wo wird die Reise wohl hingehen bei ihm? Aber beginnen wir die Sendung mit einem Thema, was zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison schon überraschend weit vorne ist. Was kann es wohl sein? Genau, es geht um den MVP Award. Wollen wir uns mal anschauen, was sich da bisher schon alles getan hat.
NBA Fan Podcast, der Podcast für alle echten Fans. Von echten Fans gemacht. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß mit dieser Episode.
Was geht ab, NBA-Fans? Hi, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin euer Gastgeber Steffen Rudolph und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie schon angekündigt, wird die Episode beginnen mit einer Einschätzung zum MVP-Award. Relativ früh ist es eigentlich in der Saison, gerade mal 28 Spiele gespielt. Da hat ESPN schon mal eine Umfrage gestartet und diese sieht wie folgt aus. Erster Platz bisher in der MVP-Umfrage, LeBron James, 760 Punkte konnte er da auf sich vereinen, 53 Mal wurde er auf dem ersten Platz genannt. Dann auf dem zweiten Platz Joel Embiid, in der letzten Folge habe ich ausführlich analysiert, warum er MVP-Kandidat ist, hört doch da mal rein, wenn es euch interessiert. Und er hat also 665 Punkte, knapp 100 Punkte hinter LeBron und er wurde nur 23 Mal auf dem ersten Platz getippt. Also 30 Leute haben LeBron mehr da auf dem ersten Platz gesehen. Dritter ist dann Jokic mit 596 Punkten, also knapp hinter Embiid. Ihn haben immerhin noch 18 Leute auf dem ersten Platz gesehen. Dann folgen doch ziemlich abgeschlagen schon Kevin Durant, KD, also mit 272 Punkten. Drei Leute sahen ihn nur da auf dem ersten Platz. Dann Kawhi Leonard, 153 Punkte. Nur einer sah ihn auf dem ersten Platz. Giannis ist der Sechste mit 66 Punkten. Niemand sah ihn auf dem ersten Platz, ja, den MVP der letzten beiden Saisons. Und dann auf dem siebten Platz ist noch Steph Curry mit 36 Punkten. Immerhin eine Person, wahrscheinlich jemand aus der Bay Area, hat ihn da auf dem ersten Platz gesehen. Ja, worum geht's denn da überhaupt beim MVP Award? Das schauen wir uns mal an nach einer kurzen Pause. Es gibt also bis heute keine wirklich eindeutige Definition, was eigentlich ein MVP ist. Der Name sagt es eben schon, der wertvollste Spieler soll es sein, der da also den größten Einfluss hat auf sein Team. Es gibt da aber auch gewisse Abweichungen. Immer wieder mal ist es eigentlich auch einfach der beste Spieler vom besten Team. Das widerspricht ja auch jetzt nicht dieser Sichtweise vom wertvollsten Spieler, denn wer da so einen starken Einfluss nimmt und sein Team zu so vielen Siegen führt, so eben die Logik dahinter, der hat es auch verdient, MVP zu werden. Aber jetzt fragt sich natürlich, was ist denn jetzt der Impact eines Spielers? Und da ist es eigentlich so, man schaut sich die Offense an, die Defense und auch die Führungsqualitäten. Ja, ist das also jemand, der mit der Fahne oder mit dem Schwert in der Hand da voranmarschiert und seine Truppen heiß macht, jedes Spiel wieder aufs Neue zu glänzen und Bestleistungen zu bringen? Oder ist es eher einer, der leise und still in der Ecke sitzt? Das sollte eigentlich auch beim MVP Award mitzählen. Aber nun ist es so, dass jeder natürlich von denen, die damit abstimmen, das ist eine ganze Reihe von Sportjournalisten in den USA und die haben natürlich alle auch was anderes im Kopf, wenn sie dann denken, was ist eigentlich ein MVP? Und vor allem in den letzten Jahren ist da was dazugekommen, was da eigentlich meiner Meinung nach gar nichts zu suchen hat. Und das ist eigentlich eine Geschichte daraus zu machen. Immer wieder in den letzten Jahren ist es da den Leuten gelungen oder auch eben den Camps der Spieler da irgendwie eine Story draus zu machen. Und das ist was, wo man sich fragt, was hat das denn eigentlich im Endeffekt damit zu tun, mit ob ein Spieler jetzt wertvoll ist oder nicht, was für einen Hintergrund Geschichte er da hat. Und das ist gar nicht mal so selten. Wenn wir uns nämlich da mal die Historie anschauen vom MVP Award, da fällt schon mal auf, 2001, Allen Iverson, AI, der wird MVP und auf den Plätzen Tim Duncan und Shaquille O'Neal. Jetzt nichts gegen Allen Iverson, ich bin ein großer Fan von ihm. Er stand in der Saison 42 Minuten auf dem Platz, 31,1 Punkte gemacht, 42% Field Goal, 32% Dreier, damals war das gar nicht schlecht. 4,6 Assists noch dazu, 3,8 Rebounds, hat sein Team jedes Spiel angetrieben, mit vollem Einsatz gespielt, hat auf jeden Fall einen MVP Award verdient. Aber wenn man sich mal anschaut, in derselben Saison, die Sixers von Allen Iverson 56 Siege und die Spurs mit Tim Duncan 58 Siege und auch Shaquille O'Neal mit 56 Siegen. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, die Defense von Allen Iverson, er hat zwar einige Steals immer gemacht, aber hat der wirklich jetzt so einen großen Einfluss wie Tim Duncan gehabt und Shaquille O'Neal? Zumindest umstritten. Aber die Story war eben einfach damals, dieser kleine Typ, Allen Iverson, einer der kleinsten Spieler, der jemals in einem All-Star-Game war und der MVP wurde, der ist natürlich, da hat die Story hinter sich. Das ist, wollen die Leute hören, das wollen die Leute lesen, dem gönnen es die Leute. Mit dem können sie sich auch viel besser eigentlich verbinden, als jetzt mit so einem Riesen wie Shaquille O'Neal. Das ist natürlich da schon der erste Fall gewesen, 2001. Die nächsten Fälle in der Historie, die betreffen vor allem eben LeBron James. Der steht hierbei in Anführungszeichen nur 4 MVP Awards auf dem 4. Platz, gleich auf mit Will Chamberlain. Davor dann gleich auf Bill Russell und Michael Jordan mit jeweils 5 und bisher die meisten MVPs konnte Kareem erringen, 6 an der Zahl. Aber LeBron, der ist öfters mal, ja ich will nicht sagen betrogen worden, aber hat irgendwie Pech gehabt. Die Leute scheinen das irgendwie einfach als selbstverständlich zu sehen, dass er immer im Rennen ist. Der eine oder andere Reporter, der da abstimmt. Vielleicht haben sie es auch satt, immer LeBron James ist dabei. Dann hat man das Gefühl, dass manchmal da händeringend nach einem gesucht wird, dem man irgendwie da eine Story sich ausdenken kann und dem dann den MVP gibt, damit es nicht immer LeBron James ist. Und da ist LeBron doch ein bisschen geschädigt worden durch diese Prozesse, die da ablaufen. Schauen wir uns nämlich mal 2006 an. Das ist schon mal das ganz deutliche Beispiel. Steve Nash hat den MVP Award da gewonnen, im Jahr zuvor auch schon. Stellt sich jetzt die Frage, naja, er hat 54 Siege und LeBron damals mit den Cavs nur bei 50 Siegen. Aber schauen wir mal auf die Stats. Nash 18,8 Punkte, 10,5 Assists und LeBron 31,4 Punkte. Er hat 13 Punkte mehr gemacht, 6,6 Assists und 7 Rebounds. Bei Nash brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber reden, wie viel der Rebounds geholt hat. Und die Statistiken so aus dem Feld sind relativ ähnlich. Da stellt sich mir noch die Frage, warum hat da LeBron in dieser Saison nicht den MVP Award bekommen? Ein weiterer umstrittener Fall ist 2011. Derrick Rose hat es natürlich absolut verdient, in der Saison den MVP zu bekommen oder auch da in der Diskussion zu sein. Aber da eben auch schon wieder LeBron, wirklich gut im Geschäft. Die Heat damals mit 58 Siegen und Derrick Rose mit seinen Bulls bei 62 Siegen, also vier mehr. Dann schauen wir uns mal die Statistiken an. Da hat Rose 25 Punkte, 4 Rebounds, 7,7 Assists. LeBron James 26,7 Punkte, 7 Assists und 7,5 Rebounds. Also die Stats erstmal ein bisschen besser. Und Derrick Rose natürlich ein fantastischer Spieler, hat die Bulls da jedes Spiel heiß gemacht und war aber auch jetzt da nicht der Einzige. Tom Thibodeau, Joakim Noah, da waren einige harte Arbeiter in dem Team. Letzten Endes hat Rose den MVP Award bekommen. Ich denke, es ist vertretbar. Aber eben auch da wieder schaut LeBron in die Röhre, denn ich denke, defensiv und von der Leadership wäre da eigentlich LeBron in der Saison 2011 der verdientere Sieger geworden. Sollen jetzt die Bulls-Fans hier sich ärgern, aber Lake Rose hat es natürlich auch verdient, er hat den ja einfach auch bekommen. Und da ist ja egal, was ich jetzt dazu sage. Aber es fällt doch irgendwie schon auf. Und dann haben wir noch 2020 jetzt gerade zuletzt der zweite MVP-Award von Giannis. Und da stellt sich auch die Frage, wieso vielleicht hätte das nicht auch LeBron James bekommen können. Ja, und diese Saison sieht man ja einfach Giannis. Der hat ähnliche Stats wie jetzt zuletzt. Aber der ist ganz weit hinten im MVP-Rennen. 66 Punkte hat er nur. Und ich glaube, der könnte diese Saison 40 Punkte im Schnitt machen und würde trotzdem nicht MVP werden. Das würde ich mal einfach hier behaupten. Mit 50 Punkten hätte er dann vielleicht wieder eine Chance. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Eine weitere, das hat jetzt dieses Mal nicht mit LeBron James was zu tun, aber ein weiterer, doch sehr von Story getriebener MVP Award war eben 2017 von Russell Westbrook. Ja, da muss man sagen, es war ja eine tolle Geschichte mit den Triple Doubles. Der erste seit Oscar Robertson, der das schafft, das zu erreichen in einer ganzen Saison. Das war natürlich aller Ehren wert, auch ein fantastischer Spieler, Russell Westbrook, spielt immer mit vollem Einsatz, auch an einem Dienstagabend gegen die Minnesota Timberwolves im Spiel 39 in der Saison, haut er halt alles raus, was er hat, deswegen hat er das durchaus verdient, diesen Award, aber auch in der Saison hätten es eigentlich andere Leute, die da einen größeren Einfluss, deutlich mehr Siege, hätten es eigentlich verdienter gehabt. Russell Westbrook hatte ja damals mit den Oklahoma City Thunder gerade so eigentlich die Playoffs erreicht und war also in den oberen Rängen spielten sie da keine Rolle. Das war auch wieder so ein Fall eben von einer schönen Geschichte und da waren diesmal aber andere die Leidtragenden. Ja, warten wir es also ab, wie es sich entwickeln wird. Ich glaube, dieses Jahr ist die Story einfach hinter LeBron James. Deswegen, so leid es mir tut, glaube ich nicht, dass Joel Embiid den MVP gewinnen wird. Dieses Jahr ist einfach LeBron, er hat es, wie ich ja sagte, ein paar Mal unglücklich nicht bekommen, den MVP. Und jetzt hat er letzte Saison den Titel geholt, spielt eine ganz fantastische Saison und hat einfach allen nochmal gezeigt, ich bin die Nummer 1 und da denke ich mal, geht kein Weg diese Saison vorbei an einem MVP, LeBron James, sein fünfter dann und dann ist er auch in dieser Statistik gleich auf mit MJ Michael Jordan. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema, Blake Griffin, der mehrfache All-Star. Und er war auch 2014 sogar schon mal auf dem dritten Platz vom MVP-Rating. Und man kann es kaum glauben, er hat 2019 hat er noch über 20 Punkte gemacht. Das kommt einem vor, als wäre es schon jahrelang her. Ja, was ist mit ihm? Damit kommen wir zum nächsten Thema. Ja, der ehemalige Clipper und mehrfache All-Star Blake Griffin, seine Wege werden sich wohl trennen aus Detroit, aber das wird gar nicht so einfach. Er hat natürlich ja körperlich ganz schön abgebaut und er hat also einen der giftigsten Verträge der NBA mittlerweile, muss man sagen. Und in Detroit will man ja die jungen Spieler entwickeln und da steht er natürlich dieser Entwicklung im Wege, wenn er den Spielzeit wegnimmt. Er ist auch nicht unbedingt der produktivste diese Saison, auch nicht immer top motiviert. Und das wird aber ganz, ganz schwer, da einen Trade-Partner zu finden. Ja, warum? Das kann ich euch sagen. 36,8 Millionen Dollar verdient der Mann diese Saison. Und damit nicht genug. Nächste Saison kriegt er sogar noch ein bisschen mehr. 38,9 Millionen. Das ist also ganz schön viel. Und da wird sich also, glaube ich, kein Team finden lassen, was bereit ist, so viel zu zahlen für einen alternden Blake Griffin. Ja, was gibt es dann für Optionen für Pistons GM Troy Weaver? Der hat ja also schon ziemlich alles weggetradet, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Also Luke Kennard und Bruce Brown sind schon beide weg. Da bleibt jetzt nicht mehr viel, was man da noch anbieten kann. Also die erste Möglichkeit wäre natürlich, Blake Griffin zu waiven. Das heißt, also sie streichen ihn aus dem Kader, zahlen ihm aber noch sein Gehalt. Das wird aber auch schwierig, denn die Pistons haben bereits 4 Millionen fast Dead Space auf ihrem Cap von früheren Spielern, die sie jetzt in der Offseason gewaved und gestretched haben, nämlich Dwayne Dedmon und Zaire Smith. Da haben sie jetzt schon 4 Millionen, die da mit dazu zählen in dieser Wertung. Und man darf da aktuell im Moment nur 13 Millionen haben. Aber wenn man jetzt mal hinschaut, wenn sie das jetzt über 3 Jahre stretchen, ja, dann wäre das dann 13 Millionen, also 39 Millionen durch 3 sind dann die 13 Millionen. Also wenn man jetzt den Cap erwartet, dass der weiter steigt, was er ja eigentlich immer tut, dann könnten sie es gerade so noch bezahlen, aber es wäre dann komplett schon alles geblockt. Und an sich ist das auch gegen die Regeln, da so viel reinzustecken. Dann ist natürlich die nächste Möglichkeit, wenn sie keinen Trade-Deal finden und das Waven und Stretchen ja ausscheidet, dann haben sie natürlich noch die Möglichkeit, einen, ja nennen wir es mal, Ben-Gordon-Deal durchzuführen. Was heißt das? Ja, 2014, da waren die Pistons in einer ähnlichen Situation und sie mussten einfach Ben-Gordon loswerden. Ja, was haben sie gemacht? Ja, sie haben ihn getradet gegen Corey McGeady und gegen ihren First-Round-Pick. Einfach weg, also ein ganz katastrophaler Verzweiflungstrade. Er hat sich auch nicht wirklich ausgezahlt. Der 9. Pick, den sie damals hatten, das war also Noah Vonleh. Naja, nicht unbedingt jetzt ein großer Verlust, werdet ihr euch denken. Aber wenn wir mal gucken, wen die Pistons da hätten draften können mit diesem 9. Pick. Wer war da noch da? Zach LaVine, Nikola Jokic, Clint Capella, TJ Warren und sogar noch ein paar andere prominente Namen. Also das ist ganz schön nach hinten losgegangen. Denke ich, das werden sie nicht machen. Was bleibt also noch übrig? Entweder können sie Sekou Doumbouya anbieten, der mit 20 eigentlich das einzige Talent ist, was sie noch haben. Oder eben Svi Mykhailiuk. Der ist dann aber auch jetzt dann Restricted Free Agent. Und da wird sich eigentlich, glaube ich, auch keiner finden. Ja, was ist also noch die Möglichkeit? Ihr ahnt es, also es ist ein Buyout. Es wird sicherlich auf ein Buyout alles hinauslaufen. Da ist die eine Möglichkeit natürlich, dass Blake Griffin da einfach verzichtet und austritt. Opt-out nennt sich das. Dann kriegt er das Geld nicht mehr und hofft sich eben, einem anderen Team anzuschließen. Also warum sollte er das tun? Einfach auf 38 Millionen nächste Saison garantiert verzichten. Die Möglichkeit ist natürlich, dass er sich dann einem Team anschließen kann diese Saison, vielleicht da gut auftritt, als Roleplayer bei einem Titelcontender nochmal anheuert, vielleicht einen Ring gewinnt und dann vielleicht sogar noch verlängert wird oder seinen Marktwert eben als Roleplayer dann wieder steigern kann. Er hat jetzt schon über 200 Millionen eingenommen in seiner Karriere, also an sich braucht er das Geld nicht, aber natürlich halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der jetzt auf hier fast 39 Millionen verzichtet. Also am wahrscheinlichsten wird es also sein, dass sich die Pistons zusammensetzen. Jetzt geht es an die Anwälte, an die Erbsenzähler geht das jetzt. Und dann wird geguckt werden, ja, wo können wir uns da einigen? Ich denke, er wird dann im Endeffekt auf 10 bis 15 Millionen verzichten diese Saison. Die Pistons werden dann einen Buyout machen mit ihm. Und dann kann er also sich anderen Teams anschließen. Die Pistons übernehmen dann eben das Gehalt dieses Jahr noch. Nächstes Jahr, da verzichtet er drauf und dann eben die, ich schätze mal, 10 bis 15 Millionen wird er da dann diese Saison auch noch verzichten. Und dann ist natürlich die Frage, wo könnte er hingehen? Also es ist ein relativ dünner Markt. Mir fallen da eigentlich jetzt nur die Lakers ein, die ja eben, ja, Anthony Davis hat jetzt wieder eine Verletzung. Da müssen die Lakers doch eigentlich nochmal nachbessern. Oder eben eine andere Destination, die mir da in den Sinn kommt, sind natürlich die Celtics, traditionell ziemlich dünn im Frontcourt besetzt. Daniel Theis macht seine Sache da super. Und also der Rest ist da doch relativ dünn bei den Celtics, der Frontcourt. Das wäre also eine Möglichkeit, denke ich, wie sie sich da ein bisschen verbessern könnten. Und vielleicht ist ja dann doch auch ein verbesserter Blake Griffin doch da in der Lage, den Celtics doch nochmal einiges zu geben. Oder eben jetzt auf Zeit, da sich bei den Lakers anzuheuern. Das wäre natürlich für ihn sicherlich der Traum, da nochmal auf den Ring anzugreifen. ganz Außenseiter, ja geradezu sleepermäßig, kämen dann eventuell noch die Toronto Raptors in Frage, wo Masai Ujiri eigentlich nie eine Chance auslässt, da sein Team zu verbessern, da jetzt Aaron Baines da nicht so eingeschlagen hat bei den Raptors, wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit. Und die allerletzte Variante ist also Daryl Morey, der sich ja nie zu schade ist, da einen Abzug zu drücken, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sein Team irgendwie zu verbessern. Das wäre also vielleicht auch noch eine Variante, halte ich aber für unwahrscheinlich. Damit kommen wir zum NBA All-Star Game. Es gab ja also eine ziemliche Kontroverse darum. Etliche Spieler haben sich gegen das Spiel ausgesprochen. Unter anderem LeBron, nicht ganz so direkt hat es auch Giannis gesagt, aber ganz deutlich haben auch Carmelo und andere Spieler, unter anderem sogar Kawhi Leonard, Stellung bezogen da gegen das NBA All-Star Game. Und dann muss natürlich schon wirklich was ganz, ganz Besonderes passiert sein, wenn sogar der wortkarge Kawhi Leonard da sich äußert dazu. Nicht? Vor einigen Jahren hat ja mal, als er noch in San Antonio war, sein Coach Greg Popovich wurde gefragt, wie ist denn überhaupt die Stimme von Kawhi Leonard, und Pop in seiner originalen Art antwortete, keine Ahnung, der redet nicht mit mir. Naja, letzten Endes kann man das auch ein bisschen jetzt gegen ihn verwenden, ging ein bisschen unschön aus, aber damals war es natürlich einfach ein Gag. Ja, und LeBron, der hat also, es war natürlich der Aufreißer bei diesem ganzen Thema, wenn LeBron James was sagt, dann ist es immer ein riesiges Thema. Und er hatte eben gesagt, ja, er wird also dann physisch zwar anwesend sein, aber so richtig mit dem Herzen und mit dem Kopf wird er nicht dabei sein. Das ist natürlich schon eine ganz schön krasse Aussage und also ist PR-technisch natürlich ein absolutes Fiasko, wenn wirklich mehrere Aushängeschilder der Liga und mit LeBron James das Aushängeschild des gesamten Sports eigentlich ja da Stellung bezieht, also eigentlich eine Katastrophe. Hätte eigentlich vielleicht auch mal der Commissioner der Liga vielleicht vorher abklären können mit den Spielern, dass die da nicht so ja eiskalt überrascht werden und sich dann da noch so kritisch äußern. Das ist natürlich überhaupt nicht ideal gelaufen. Also ganz klar ist, es ist eine Tradition, das ist immer ein Highlight jedes Jahr, das All-Star-Game, das ganze Weekend mit den Contests, ne, mit dem Slam-Dunk-Contest, mit dem Dreier-Contest und was da alles läuft mit dem Celebrity-Game. Also ich würde sagen, das NBA All-Star-Game ist in den USA sogar noch eine Nummer größer als hier in Deutschland, wo viele das jetzt ja nicht ganz genauso verfolgen. Aber für die echten Fans und die echten Nerds unter uns ist es natürlich immer noch mal eine coole Sache, da noch mal die Stars auch zu sehen. Da gibt es so viele O-Töne. Das ist also immer eine ganz tolle Sache. Aber jetzt unter diesen Umständen, ja, die Frage ist es denn da wirklich sicher? Das ist schon mal das eine. Es gibt so viele wirklich positive Corona-Fälle jetzt in der Liga zurzeit. Und die Sicherheitsvorkehrungen, die sind zwar umfassend, aber sie sind halt nicht lückenlos. Das ist einfach mit diesem Virus überhaupt nicht möglich. Es gibt so viele Mutationen und jeden Tag passiert was Neues. Man hat es also wirklich schon gesehen. Stichwort Seth Curry, der sitzt da auf der Bank und ist eigentlich getestet und dann plötzlich wird er rausgeführt. Also es ist ganz klar, die Sicherheit ist also lückenlos nicht zu gewährleisten. Dazu kommt noch, in Atlanta ist traditionell ganz viel los. In der Offseason treiben sich die ganzen NBA-Stars darum. Da ist die ganze Stadt voll mit Stripclubs, mit Bars und da ist ganz, ganz viel los. Eine hippe junge Stadt. Ist ja eigentlich auch super geil, hat ja keiner was dagegen. Aber jetzt gerade zu der Zeit und in Georgia muss man sagen, da werden jetzt die Corona-Bestimmungen nicht immer ganz so genau genommen, wie jetzt hier in Deutschland das der Fall ist. Da haben also doch ganz viele Lokalitäten noch auf und da wird auch mal hier und da weggeguckt, ja, wenn einer die Maske nicht trägt, auch innen drin, da sind die doch sehr, sehr, sehr offen, das ist also in den USA total bekannt. Und dann werden ja da natürlich auch Zuschauer sein bei dem Spiel, da ist ja auch die Frage, wie sicher ist das dann für die Spieler, für die ganzen Betreuer, für alle, die da involviert sind, die Mitarbeiter. Also da wurde jetzt gesagt in Atlanta, ja, von den Stadionbetreibern natürlich, die, ja, die versuchen da jetzt halt die Wogen zu glätten so ein bisschen. Aber also das kann man das eigentlich nicht wirklich glauben. Die behaupten da, die Ventilation in der Arena, die wäre also so gut, das wäre eigentlich wie wenn man draußen ist. Also das kann ich jetzt irgendwie nicht glauben. Und für die Spieler natürlich, zum einen ist es eh schon eine sehr kompakte und reduzierte Saison. Es sind ganz, ganz viele Termine, viele Spiele dicht an dicht. Das nach einer ganz kurzen Offseason, zumindest für die Playoff-Teams und die Teams, also die in der Bubble waren. Ja, und da ist zu befürchten, dass da doch viele Spieler sich im Anschluss da verletzen werden, weil sie eben nicht diese Ruhephase nutzen können. Und dann natürlich noch die ganze Ansteckungsgefahr kommt noch oben drauf. Ja, was spricht jetzt überhaupt dafür, so ein NBA All-Star-Game durchzuführen in den Zeiten hier einer weltweiten Pandemie? Naja, Geld, Geld, Geld. Alles andere ist doch Augenwischerei, dazu sagen, es ist eine Tradition und für die Fans und wir wollen den Leuten daheim eine Freude machen. Och ja, also das glauben wir einfach jetzt mal nicht. Da jetzt wirklich um Geld. Ist ja aber auch ein Argument. Es ist ja auch das Geld der Spieler. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass einige ja der etwas kleineren Stars, sagen wir mal, ja jetzt nicht gemachte Leute wie LeBron James, der kann natürlich locker sagen, hier, ich brauche das nicht, der hat genug Geld. Ja, aber andere Spieler, die halt da Incentives haben in ihrem Vertrag und die ihr Leben lang darauf warten, mal All-Star zu werden, für die ist es natürlich nicht Sinn der Sache, dass das abgesagt wird. Aber im Endeffekt, Warner Media, die gehören zu AT&T, die ziehen das durch. TNT ist ja der Fernsehsender und die haben gesagt, sie haben also eigentlich mindestens 15 Millionen Dollar nehmen die da ein mit diesem einen Spiel, ja, mit diesem einen Spiel mit dem NBA All-Star Game. 160 Werbespots werden da geschaltet. Ist natürlich eine ganz schön krasse Summe für ein einziges Spiel. Und dann kommen natürlich noch die ganzen anderen Events dazu von diesem All-Star-Wochenende. Also im Endeffekt ist es eigentlich egal, was wir dazu jetzt sagen und was die Spieler sagen. Das Spiel wird stattfinden, sie werden es durchziehen. Ich werde es mir natürlich auch anschauen, obwohl ich eigentlich jetzt dagegen bin. Aber natürlich schaue ich es mir dann trotzdem an. Da bin ich ja daheim und sicher auf meinem Sofa. Und letzten Endes müssen wir einfach halt hoffen, dass es gut ausgeht, dass sich niemand ansteckt. Und wenn dann, dass es sich nicht über die ganze Liga verbreitet, das ist natürlich zu befürchten, wenn da einer infiziert ist beim NBA All-Star Game und dann die Teilnehmer der anderen Teams ansteckt, dass es plötzlich dann sich verbreitet wie ein Lauffeuer und im schlimmsten Fall könnte es zu einem Abbruch oder einer Unterbrechung der gesamten NBA-Saison führen. Das wollen wir also nicht hoffen, deswegen ist Daumendrücken da angesagt. Wer wird nun also die ganze frische Luft da in der Halle in Atlanta genießen dürfen? Ah, fast wie draußen ist es da. Im Osten gibt es da ein paar ganz klare Favoriten, die auf jeden Fall Starter werden sein im All-Star-Game für den Osten. Zunächst mal ist natürlich Giannis Antetokounmpo zu nennen. Er hat fast dieselben Stats wie in seiner letztjährigen MVP-Saison und er ist halt einfach Giannis. Ich denke, da können wir ganz schnell einen Haken dran machen. Dann, ich hatte ihn in meiner letzten Episode vorgestellt, hört ruhig nochmal rein, der Kandidat für den MVP, Joel Embiid, 30 Punkte, 11 Boards, so effizient wie noch nie in seiner Karriere ist er körperlich fit, kann er ein ganzes Spiel dominieren. Das ist der zweite. Und der dritte Mann im Frontcourt, der damit schon vollständig ist, KD. Brauchen wir gar nicht groß rumreden. Ich hätte nie gedacht, dass er so stark zurückkommt. Er hat eigentlich die identischen Stats wie in seiner letzten Saison in OKC und ist damit der dritte Mann im Frontcourt im Osten. Dann kommen wir zu den Guards. Da gibt es noch zwei Plätze. Auf jeden Fall ganz klar ist da Bradley Beal. Er spielt eine überragende Saison. 32,9 Punkte. Ziemlich effizient aus dem Feld. Ja, manche sagen, naja, er spielt aber nur 4,5 Assists. Da muss man aber auch gucken, wen hat er denn da im Team? Auf wen soll er da groß abspielen? Ja, da ist ja jetzt Moritz Wagner dann noch einer der besten Abnehmer. Nichts gegen den Mo. Aber da ist ja keiner, mit dem er da wirklich Assists nach oben treiben kann. Dann kann man natürlich noch sagen, ja, er war so ein bisschen die Einstellung mangeln lassen. Wütend, lustlos, der gute Bradley Beal. Aber mal Spaß beiseite. wer wäre denn da nicht wütend, wenn man auf dem letzten Platz steht in der Osten, im Osten, dann so eine schwache Conference mit Playoff-Hoffnungen gestartet. Du machst 32,9 Punkte und dann stehst du auf dem allerletzten Platz. Ja, also das sind für mich die Logs schon mal 4 Plätze weg bei den Startern. Man muss natürlich ein bisschen gucken, im Osten ist ein bisschen merkwürdig. Da ist also ein Jimmy Butler ist als Forward gelistet, Jaylen Brown als Guard, also in so einer NBA, die ja immer mehr zur positionslosen Liga hingeht, ist das eigentlich ein bisschen merkwürdig, da jetzt immer noch so zu unterscheiden. Dann auf Guard, also der eine Platz, man könnte also ihn vergeben an James Harden, Kyrie Irving oder Jaylen Brown, das sind die Favoriten. Ich würde es jetzt mal an James Harden vergeben. Er hat 23 Punkte jetzt gemacht, seitdem er in Brooklyn ist, bei den Nets. Er hat 11,6 Assists, 8,1 Rebounds, ist also da relativ nah am Triple-Double. Man merkt es ihm an, dass er jetzt doch teamdienlicher spielen will, den Ball nicht mehr ganz so viel in den Händen hält. Und er hat also hier und da auch mal gezeigt in der Defense, dass er doch also da durchaus glänzen kann. Vor allem in dem Spiel gegen die Clippers, als er doch am Schluss Kawhi Leonard, ja, nicht kontrolliert, aber doch in die Schranken gewiesen hat ein Stück weit und ihn da eingeschränkt hat, den guten Kawhi Leonard. Das hätte man jetzt eigentlich nicht erwartet, dass James Harden da so eine gute Defense spielt. Ja, dann bei den Reservisten, da ist dann auf jeden Fall natürlich Jaylen Brown völlig klar auf Guard gesetzt. Der Mann macht 26 Punkte bei einem True-Shooting von 60%. Ja, also das haben nur 10 oder 11 Spieler in der Liga mit solchen Stats. So ein gutes True-Shooting, da wird eben geguckt, wie schwierig ist auch ein Wurf. Und da ist er also ganz, ganz vorne mit dabei in der Liga. Noch dazu ist sein Playmaking und sein Dribbling extrem verbessert, nachdem er doch vor den letzten Jahren da relativ schlecht dabei war. Ne? Sein Motto ist eben einfach Hard Work Pays Off und er hat sich wieder mal gesteigert. Ein weiterer fester Spot wirklich bei den Reservisten ist Chris Middleton von den Milwaukee Bucks. Er hat jetzt zwar nur 20,7 Punkte, aber er übernimmt viel mehr Verantwortung dieses Jahr. Die ganze Offense leitet er eigentlich oft ein. Nicht mehr Giannis selbst, da immer den Point Guard gibt. Immer öfter ist es also Chris Middleton, der da die Pick and Rolls läuft oder eben mit seinem tödlichen Jumper in der Midrange da die gegnerische Defense ins Entsetzen treibt, wirklich kann man sagen. Noch dazu hat er einfach das komplette Paket. Er ist ein guter Rebounder, er ist ein Top-Defender. Er hat das Playmaking, er hat die tödliche Midrange. Er kann hier und da mal zum Korb ziehen. Das ist also ganz, ganz klar. Ja, dann haben wir natürlich hier noch den zweiten Celtic hier bei den Reservisten mit dabei. Er ist als Forward gelistet. Es ist Jason Tatum. Er hat 26 Punkte, macht er diese Saison. 7 Rebounds, 5 Assists. Ja, und sein Pull-Up ist also immer besser geworden und er trifft damit sehr gut, was ihm natürlich dann wieder ermöglicht, die Verteidiger ganz, ganz nah an sich heranzuziehen und dann immer wieder auch zum Korb zu ziehen und da also sehr gut abzuschließen. Also er hat minimal jetzt in der Defense ein bisschen nachgelassen, aber das liegt eben daran, dass Kemba Walker doch verletzungsbedingt das eine oder andere Spiel verpasst hat oder auch nicht die vollen Minuten eben bringen konnte. Und da hast du dann mehr Verantwortung auf Jason Tatum wirklich. Und da muss er einfach dann die Defense auch ein bisschen drunter leiden. Das sind also für mich die ganz klaren Reservisten dann. Chris Middleton, Jason Tatum und Jaylen Brown. Und dann kommt natürlich dazu Kyrie Irving. Für mich ein Lock, es ist halt Kyrie. Wen hätte man denn da noch bei den Guards? Also Ben Simmons ist als Guard gelistet, spielt jetzt nicht so eine überragende Saison. Trae Young, man hatte viel sich erhofft von ihm, aber es läuft einfach nicht so rund bei den Hawks. Deswegen denke ich, da hat er keine Chancen. Zach LaVine hätte vielleicht noch die Möglichkeit, aber da auch, er hat nicht so einen guten Rekord. Deswegen denke ich, Kyrie wird da das Rennen machen. Bleibt also im Osten noch ein Spot offen, eben bei den Forwards. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Kandidaten. Domantas Sabonis, Clint Capella, Bam Adebayo, Nikola Vucevic, Julius Randle, Jeremy Grant. ja, alles Spieler, die also wirklich auf dem Low-Post allerhand bewegen können. Vor allem Clint Capela auch glänzt immer wieder durch seine gute Defense und hält die Hawks da am Laufen. Ich würde also das sehen, entweder Domantas Sabonis oder eben Bam Adebayo, die liegen statistisch auch ganz eng beieinander. Sabonis, 21 Punkte, 11,5 Rebounds, ist eben der offensiv stärkere, hat hier und da mal Schwächen in der Defense. Bam Adebayo mit 19,8 Punkten und 9,4 Rebounds, also sie liegen da ganz dicht beieinander. Bam bringt natürlich das komplettere Paket, mehr Playmaking, mehr Defense. Ich würde aber mit Domantas Sabonis eben gehen, der da in der Offense einfach eine größere Rolle spielt. Bam hat da ja bei den Heat doch noch andere Spieler, die die Offense auch tragen. Das also meine Picks im Osten, im auf Guard Bradley Beal und James Harden, im Frontcourt Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo und Joel Embiid. Und von den Reservisten, dann haben wir Chris Middleton, Jason Tatum, Domantas Sabonis, Kyrie Irving und Jaylen Brown. Wie sieht's dann im Wilden Westen aus, wo die Colts teilweise ja ganz schön rauchen diese Saison? Da ist es sogar fast noch eindeutiger. Im Frontcourt, da sind eigentlich drei Spieler auf jeden Fall gesetzt. Es handelt sich, ja, natürlich um niemand anderen als LeBron James. Er spielt wirklich eine überragende Saison. Kaum einer hätte es für möglich gehalten, dass er jetzt nach so vielen Spielen und Jahren immer noch sowas abzieht. Der andere ist Nikola Jokic, auch auf dem dritten Platz in der MVP-Diskussion sollte überhaupt kein Thema sein. Und der dritte Platz im Frontcourt im Westen geht an die Klaue Kawhi Leonard, der sich also auch verbessert hat in seinem Passing, deutlich mehr Assists spielt, kaum noch Turnover hat, unnötige. Und natürlich weiterhin der starke Scorer und Defender ist. Bei den Guards, ja, da kommen eigentlich drei Leute in Frage. Steph Curry, der ja wieder erblüht ist und teilweise explodiert. Luka Doncic, der Triple-Double-Maschine. Und Damian Lillard, der auch hier jetzt dieses Jahr nach der unglücklichen Verletzung von CJ McCollum da die Blazers ganz alleine im Playoff-Rennen hält. Ja, ich habe mich jetzt mal für Steph und Luka entschieden. Dafür ist dann in der Reserve natürlich Lillard auf jeden Fall gesetzt. Dann kommen wir zu den Reservisten. Auf jeden Fall dabei sein sollte Rudy Gobert, der Stifle Tower, Defensive Player of the Year und eben ein ganz entscheidender Faktor für die tolle Saison der Utah Jazz. Der ist da auf jeden Fall gesetzt. Anthony Davis sollte da auf jeden Fall auch das Rennen machen. Er ist nicht ganz so stark wie in der Bubble, offensiv sowie auch defensiv. Jetzt hat er auch mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen, aber der wird da auf jeden Fall gesetzt sein, zumindest in der Reserve. Und der dritte Mann im Bunde ist dann Paul George, Playoff P nennt er sich ja. Ja, auch teilweise mit Verletzungen zu kämpfen, aber spielt eine fantastische Saison und sein Shooting also auch wirklich ganz, ganz stark. Dann eben auf Guard, der eine Platz geht dann auf jeden Fall an Damian Lillard, wenn er nicht sogar Starter wird. Und den zweiten Platz, den vergebe ich an Donovan Mitchell. Ja, er ist natürlich noch nicht ganz so in Schwung wie jetzt in der Bubble, als er sich da ein tolles Duell lieferte mit den Jazz gegen die Nuggets und da 50 Punkte Spiele am Fließband produzierte. Aber er kommt jetzt im Laufe der Saison immer besser in Schwung, was besonders interessant ist. Also er spielt fast die Hälfte seiner Spielzeit, steht er auf dem Court ohne Rudy Gobert. Und er hat also trotzdem, hat er also bei 100 Possessions Donovan Mitchell ein Plus-Minus von 3,4, also ziemlich stark. Spielt da also quasi ganz alleine die gegnerischen Teams in Grund und Boden, kann man fast sagen. Es kämen natürlich noch ein paar andere Leute in Frage. Ja, Christian Wood und CJ McCollum scheiden ja leider aus. Vor allem für CJ McCollum wirklich sehr, sehr schade. Hat eine ganz tolle Saison gespielt, hatte sein Scoring noch mal ein paar Punkte nach oben getrieben, hat viel mehr Dreier genommen, trotzdem weiter super getroffen. Ganz, ganz schade. Auch Christian Wood hat es interessant da gespielt bei den Houston Rockets und hat sich aber leider auch verletzt. Ja, dann ist natürlich noch immer in der Konversation Ja Morant. Ich denke aber, es kommt für ihn dieses Jahr einfach noch zu früh. Er kann da jetzt dieses Jahr sich noch gegen diese Größen auf Guard einfach nicht durchsetzen. Dann Mike Conley, ja, ist unglaublich, aber der Mann, der war noch nie All-Star, ist einfach verrückt. Irgendwie kommt er da einfach nicht durch im Westen. Vielleicht hätte er mal in den Osten gehen sollen, da sieht es ja ein bisschen anders aus. Aber bei aller Liebe, ich meine, er ist natürlich ein zentraler Faktor, warum die Jazz jetzt so eine tolle Rolle spielen bisher. Aber machen wir uns nichts vor, 16,5 Punkte, 5,8 Assists, das wird also nicht reichen fürs All-Star-Game. Tut mir leid, Mike. Ja, wer kommt noch in Frage? Der Aaron Fox hat zuletzt ziemlich aufgetrumpft, so in den letzten 10, 12 Spielen, fast 25 Punkte gemacht und 8,5 Assists gespielt. Aber auf der Saison liegt er doch eher bei 23 Punkten und 6 bis 7 Assists. Vor allem einfach seine Defense, die ist also eines All-Stars nicht würdig. Und die Kings sind also auch die schlechteste Defense der Liga. Sie haben mit Abstand sogar das schlechteste Defensive Rating. Das ist wirklich jenseits von gut und böse. Dann, ja, das ist eigentlich dasselbe Argument. Spricht auch gegen Zion Williamson und Brandon Ingram. Da fehlt es einfach an der Defense und auch am Teamerfolg. Also, wie gesagt, meine Picks im Westen: LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Steph Curry, Luka Doncic, die Starter, und in der Reserve Rudy Gobert, Anthony Davis, Paul George, Damian Lillard und Donovan Mitchell. Das war sie also, die zweite Episode vom NBA-Fan-Podcast mit eurem Gastgeber Steffen Rudolph. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir hat es richtig Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, lasst mir ein Like da oder abonniert die Sendung. Und natürlich könnt ihr mir über die üblichen Kanäle gerne auch Rückmeldungen, Anmerkungen, Themenvorschläge, alles, was euch im Kopf rumgeht, zuschicken. Ich freue mich über jede Rückmeldung und nehme das dann auch gleich auf in die nächste Sendung. Apropos nächste Sendung, die kommt also am Sonntag. Da habe ich einen Überraschungsgast da, einen NBA-Fan und Experten seit vielen Jahren. Und das Thema wird dann also sein: Russell Westbrook vom MVP zum MDP, Most Disrespected Player. Das werden wir also da diskutieren. Bis dahin noch eine schöne Woche. Macht's gut.